Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Manuela Kuha, diesmal mit einem Beitrag über Gemeinschaft. Und was ist das Geheimnis von erfolgreichen Gemeinschaften? Ich war 2 Jahre lang auf einer Gemeinschaftsforschungsreise und das hat mich viel gelehrt. Insbesondere Gemeinschaft will gelernt sein. Und jetzt habe ich einfach mal meine Erkenntnisse über die letzten Jahre zusammengetragen und werde diesmal in einer Video bzw. eigentlich Podcast-Serie zusammentragen. Wusstet ihr, dass mehr als 80% der Gemeinschaftsgründungsprojekte schon vor der eigentlichen Gründung scheitern oder innerhalb weniger Jahre danach? Das muss einem doch zu gedenken geben. Bei den ersten Kommunen in den 70er und 80er Jahren, als sich einfach ein Haufen Leute zusammentat und loslegte mit dem gemeinschaftlichen Wohnen und Wirtschaften, das auch oft nicht wirklich geklappt. Und bis heute ist das so. Auch heute fällt eine gute Gemeinschaft nicht vom Himmel. Woran liegt es also, wenn Gemeinschaften scheitern? Oft liegt es an ganz profanen Dingen wie Bürokratie und Finanzen und systembedingter Gewalt. Ein Investor kann der Gruppe das ersehnte Grundstück wegschnappen. Behörden können notwendige Genehmigungen verweigern oder es gibt Finanzierungsprobleme. Gut, darum geht es jetzt in diesem Beitrag nicht, das kann passieren. Ja. Oft liegt es jedoch auch an persönlichen Gründen. Die Gründergruppe fällt auseinander, zum Beispiel weil ein engagiertes Paar sich trennt oder weil jemand wegen Nachwuchskindern keine Zeit mehr hat oder aus anderen Gründen. Oft liegt es an Kommunikationsproblemen und Streitigkeiten in der Gruppe. Viele Gruppen gehen davon aus, dass das mit dem gemeinschaftlichen Leben schon irgendwie funktionieren wird, wenn nur erst der passende Ort gefunden ist und wenn man dann zusammenlebt. Doch das ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Was können also Gemeinschaftsgründer tun, um den Erfolg des Projektes wahrscheinlicher zu machen? Im Folgenden gehe ich auf 9 Punkte ein. Dabei habe ich mich vom Gemeinschaftskompass inspirieren lassen. Ich habe den Link unten in die Beschreibung geschrieben. Und auch von vielen, vielen Gesprächen mit Menschen aus ganz verschiedenen Gemeinschaften in ganz Deutschland, aus Büchern und natürlich von eigenen Erfahrungen auf meiner Forschungsreise. Nun, im ersten Teil geht es um Erwachsenwerden und Eigenverantwortung. Nun, erwachsenes und eigenverantwortliches Verhalten würde ich als Grundvoraussetzung sehen, damit echte Gemeinschaft gelingen kann. Das Problem ist nur, dass die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft es nie gelernt haben. Viele stecken noch in Scham und Schuld und allen möglichen kindlichen Mustern fest. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Da wäre die sehr verbreitete Sucht nach Anerkennung und Bestätigung von außen. Da wäre die Erwartung, dass die Gemeinschaft anstelle meiner Eltern dafür zuständig sei, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Da ist die Unfähigkeit oder die Angst, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar auszudrücken. Denn als Kind wurde man bestraft, wenn man das tat. Und jetzt als Erwachsene machen es viele weiter so. Da wäre die Vorstellung, dass andere sich irgendwie ändern müssten oder dass ich andere retten oder erziehen müsste. Da wäre die Unfähigkeit zuzuhören, Feedback anzunehmen oder zu geben. Da wäre die Vorstellung, dass mein Glück abhängig vom Verhalten anderer sei oder dass andere schuld an meinem Leid seien. Da wäre die Gewohnheit, Konflikte zu überspielen, zu vermeiden oder zu explodieren, anstatt Konflikte direkt anzusprechen. Und so weiter und so fort. Solche Verhaltensmuster sind Gift für jede Gemeinschaft, insbesondere wenn sie unbewusst und unreflektiert geschehen. Deswegen zerfallen so viele Gemeinschaftsgründungsinitiativen schon zu Beginn. Und deswegen halte ich es für notwendig, dass alle Gemeinschaftsinteressenten sich verpflichten, bewusst mit solchen Mustern umzugehen und sie Schritt für Schritt miteinander aufzulösen. Die Gemeinschaft kann dabei eine riesige Hilfe sein. Durch Bewusstheit und durch die Entschlossenheit zur gemeinsamen Entwicklung kann ein zusammengewürfelter Haufen Egoisten sich in eine echte Gemeinschaft verwandeln. Und wenn diese Entschlossenheit nicht da ist, dann bleibt es halt eine normale WG. Das kann natürlich vollkommen in Ordnung sein. Es kommt einfach nur darauf an, was man denn will. Ich möchte mit Menschen zusammenleben, die sich entschlossen haben, miteinander zu wachsen. Nun gut, kommen wir zu Punkt 2. Authentische Kommunikation und bewusste Pflege des Miteinanders. Authentisch, also echt, zu kommunizieren, ist für mein Verständnis eine Grundlage für Gemeinschaft. Das ist, wie eben schon angedeutet, ein sehr individueller Entwicklungsprozess. Doch er kann durch gemeinschaftliches Leben sehr beschleunigt werden. Es gibt viele Methoden, um bewusst Gemeinschaft zu pflegen. Zum Beispiel gemeinsame Rituale, zum Beispiel bestimmte Gesprächsformate mit bestimmten Regeln. Sei es jetzt Community Building nach Scott Peck, Redekreise oder andere Methoden. Eine bewusste Kommunikationskultur ist hilfreich, um Vertrauen zu bilden, um Offenheit zu ermöglichen, um zu gewährleisten, dass Menschen eben auch ihre Gefühle und Bedürfnisse gefühlt gefahrlos ausdrücken können und entsprechende Gewohnheiten auch ändern können. Um zu gewährleisten, dass man einander zuhört. Also, um Grundlagen für authentisches Miteinander zu legen. Für mich war ein wichtiger Schritt hin zu mehr Echtheit, die Haltung der gewaltfreien Kommunikation zu üben. Diese hilft mir, immer mehr Empathie und Mitgefühl für mich und andere zu entwickeln und mich immer klarer auszudrücken. Ich kann nur von Herzen empfehlen, sich damit zu beschäftigen, mit der gewaltfreien Kommunikation. Und bei vielen Gemeinschaften ist das sehr, sehr gern gesehen, aus gutem Grund. Viele Gemeinschaften leisten sich auch hin und wieder Termine, Wochenenden oder einzelne Tage mit einem externen Moderator, um ihre interne Kommunikation und ihr Miteinander zu fördern und zu pflegen, um ihre Vision und ihre Ausrichtung zu stärken, um Prioritäten zu setzen, um ihre Entscheidungsprozesse zu optimieren und vieles mehr. Ja, eine solche Gemeinschaftsbegleitung bzw. Moderation von Gruppenprozessen kann ich mittlerweile auch anbieten, dank meiner vielfältigen Erfahrung in Gemeinschaften und nach diversen Fortbildungen. Ja, bei Interesse melde dich gerne. Ja, kommen wir zum dritten Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Die Intention. Klarheit über die Ausrichtung und die Werte des Projekts schaffen. Wenn es unklar ist, was ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich bezwecken soll und warum ihr eigentlich zusammenlebt oder zusammenleben wollt, dann wird es tendenziell auch unklare Leute anziehen und sich in Verwirrung verlieren. Und umgekehrt, wenn die Werte und Absichten des Projekts klar sind, können auch Menschen leichter entscheiden, ob ihre eigenen Werte und Absichten dazu passen, ob ihre eigene Lebensvision eben da hineinpasst und ob sie dort leben wollen oder eben nicht. Das heißt, eine Gemeinschaft sollte sich am besten schon zu Beginn mit diversen Fragen auseinandersetzen, wie zum Beispiel, auf welchen Werten beruht unser Miteinander? Was wollen wir eigentlich miteinander erreichen und umsetzen und wieso? Was ist jeder bereit und fähig beizutragen? Wozu verpflichten wir uns? Freiwillig. Was sind No-Gos? Das heißt, was müsste geschehen, damit jemand das Projekt verlässt? Und wie wollen wir Entscheidungen treffen? Die Antworten müssen ja nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt sein, denn oft verändert sich die Vision mit der Zeit. Das ist auch in Ordnung. Doch eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit solchen Fragen schafft Klarheit für die Gründer selbst, die ja oft viel Zeit und Geld ins Projekt investieren. Und auch für Interessenten, die wissen wollen, auf was sie sich einlassen und ob ihre eigene Lebensplanung zu der Gemeinschaft passt. So kann die Gemeinschaft Menschen anziehen, die zu ihr passen, die am gleichen Strang ziehen und ihre Ziele mittragen. Also kommen wir zu Punkt 4. Liebe und Klarheit statt Toleranz. Ein schöner Punkt. Gerade in linkspolitischen Kreisen sind ja Vorstellungen modern, dass man irgendwie alle Leute mitnehmen müsste oder dass man anderen sogenannte Toleranz schulden müsste. Sogar bei asozialem Verhalten. Solche Ansichten haben in meiner Erfahrung nichts mit der Realität zu tun. Alle mitzunehmen ist pure Illusion, denn nicht alle wollen mitgenommen werden. Und statt Toleranz finde ich Liebe deutlich sinnvoller. Denn Wenn jemand nicht mitgenommen werden will, wenn jemand sich nicht entwickeln will oder wenn jemand sich nicht mit den Werten der Gemeinschaft anfreunden kann, zum Beispiel Bereitschaft zum Zuhören, verantwortlicher Umgang mit Konflikten, Beitragen zur anfallenden Arbeit, sinnvolle Feedbackkultur und so weiter. Wenn jemand da nicht mitmachen will, kann man diese Person ja nicht in den Haaren mitschleifen oder so lange mitschleppen, bis sie die Gemeinschaft von innen zersetzt oder sabotiert. Das heißt nur stilles Dulden. Mit echter Toleranz mag meistens wohl eher gemeint sein, dass man andere Menschen in ihrer Andersartigkeit wertschätzt. Das ist natürlich sehr wichtig. Jedoch, in meiner Erfahrung wird Toleranz sehr oft missverstanden und kann sehr schnell in stilles Dulden umschlagen, wie eben beschrieben. Und das ist Gift für jede Gemeinschaft. Ich sag mal ganz provokant, wer unkonstruktives oder gar zerstörerisches Verhalten still duldet, verhält sich nicht edel. Ist einfach nur rückgratlos. Durch Nichtstun macht man sich mitverantwortlich, wenn das Verhalten andauert und die Gemeinschaft zersetzt. Stilles Dulden ist nicht liebevoll für den betreffenden Menschen und auch nicht für die Gemeinschaft, sondern es wäre bloß ein Schuldkomplex. Wer also beziehungsreich und gemeinschaftlich leben möchte, darf das Konzept von Schuld und Dulden oder missverstandener Toleranz getrost aus dem Fenster werfen und es durch Verantwortung ersetzen. Viele Gemeinschaften haben das schon verstanden und deswegen haben sie zum Beispiel eine Probezeit für neue Mitglieder und auch ein klar definiertes Vorgehen bei Konflikten. Hat gute Gründe. Gut, kommen wir zu Teil 5. Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Gerade in der Gründungsphase gibt es in Gemeinschaften ja oft viel zu tun. Dafür braucht es einen guten Anteil an selbstständigen Machern und auch Menschen, die sich davon inspirieren lassen und mitmachen. Natürlich sollte jeder mal Pause machen dürfen und den eigenen Bedürfnissen nachgehen. Und natürlich sollten Gemeinschaften auch Wege finden, auch Menschen mitzutragen, die zeitweise oder länger keinen Beitrag leisten können. Das steht völlig außer Frage. Jedoch gibt es genügend Menschen, die eine Gemeinschaft mit Mama und Papa verwechseln, in deren Schoß sie sich fallen lassen können, ohne einen angemessenen Beitrag im Ausgleich zu leisten. Und das hat leider schon viele Gemeinschaften zersetzt. Also halte ich es für sehr, sehr wichtig, in der Gemeinschaft ganz offen und frei über den Ausgleich von Geben und Empfangen zu sprechen und Fragen zu beleuchten wie: Was brauchen die Mitglieder von der Gemeinschaft? Und was braucht die Gemeinschaft von ihren Mitgliedern? Wie werden die Aufgaben und finanziellen Kosten aufgeteilt? Zu was verpflichten wir uns? Und wie gehen wir damit um, wenn jemand für eine gewisse Zeit oder länger keinen Beitrag leisten kann oder will? Ja, das war der erste Teil. Weiter geht's im zweiten Teil.